ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
SWR 1 Leute, heute mit dem Michael Reinhardt von der Ingenieur- und Beratungsgesellschaft Arcadis. Und Sie sind ein Experte für PFAS, diese Kohlenstoffketten, die durchaus nützlich sein können, wenn wir mal einfach anfangen. Wir hatten es eben schon mal so aufgegriffen, die Anti-Rutschpfanne, die Regenklamotte, Zahnseide. Wo taucht PFAS noch auf?
Ja, PFAS taucht überall dort auf, wo ein Bedarf da war zur Imprägnierung. Also Imprägnierung, um etwas Wasser oder auch ölabweisend zu machen. Mhm. Das ist eine Besonderheit an dem Stoff, dass dieser, wenn man ihn aufbringt auf einer Oberfläche, sowohl Öl wie Fett und Wasser abweist. Und ideal geeignet zum Beispiel für Einpackpapiere im Lebensmittelbereich. Mhm. Eine andere Anwendung ist die Anwendung zum Beispiel in Kosmetika. Nicht in jedem, in jeder Creme, aber doch in einigen Cremes wurde früher, wie es jetzt ist, ist unklar derzeit noch, PFAS verwendet, einfach um die, ich nenne es mal Cremigkeit, ja, um das Gefühl besser zu machen, die Geschmeidigkeit besser zu machen, und es kühlt besser auf der Haut, es fühlt sich viel besser an, einfach nur vom Haptischen etwas, ne? Also Auswirkung auf die Haut hat das nicht, sondern es ist einfach ein Zusatzmittel, was man noch dazu gebracht hat.
Also ich weiß, dass wir uns ja sehr darüber gefreut haben, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, als es dann die Anti-Rutschpfanne gab und es wurde einem vorgestellt als ein Produkt aus der Weltraumforschung, die wir dann endlich in der Küche auch haben. Mhm. Das ist natürlich eigentlich spektakulär, weil es auch einen großen Nutzen haben kann.
Das ist richtig, es hatte auch einen Nutzen und der Begriff Weltraumforschung, ja, das war ein Werbeslogan. In der Wirklichkeit fand die erste größere technische Anwendung im Manhattan-Projekt bei der Entwicklung der Atombombe statt, okay, wo man das Uran in sehr extremen Bedingungen aufkonzentrieren mussten. Und dazu war es erforderlich, eine Beschichtung herzustellen. Und das war das spätere Teflon.
Und damit ließ sich schlecht werben.
Ja, das kam wahrscheinlich dann später nicht so gut dann an. Ja.
Wann sind Sie das erste Mal mit diesen per- und polyfluorierten Alkylverbindungen in Verbindung gekommen? Wann sind Sie Ihnen das erste Mal begegnet?
Das erste Mal war es um das Jahr 2005, 2006. Dort wurden die ersten Fälle in Deutschland bekannt und gleichzeitig gab es auch in den USA eine große gerichtliche Auseinandersetzung in Parkersburg, bei der es um eine massive Umweltbelastung ging mit PFAS. Und PFAS war auch von diesem Fall dann in den Medien.
Weil jetzt haben wir gerade sozusagen das Positive angerissen, was dieser Stoff eigentlich in unserem Alltag alles Tolles kann. Aber er kann halt auch nicht ganz so tolle Sachen, indem er nämlich die Umwelt verschmutzt und auch für den Menschen nicht ganz gesund ist. Da gehen wir gleich später auch noch drauf ein, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, von welcher Dosis sprechen wir hier, welche ist ungesund. Es gibt halt auch Grenzwerte, die eingehalten werden müssen. Waren wir denn anfangs zu sehr geblendet von diesem PFAS-Nutzen?
Wahrscheinlich schon. Also wenn man ehrlich ist, dann schon. Man muss sagen, und dass es schon sehr früh Anhaltspunkte gab, dass dieser Stoff gefährlich ist, also gesundheitsschädlich wirken kann oder wirkt auf den Menschen. Und diese Wirkung wurde aber erst viel später publiziert, beziehungsweise was bis dahin auch unklar war, dass dieser Stoff sich in der Umwelt ausbreitet.
Ja, PFAS sind Wasser-, Fett- und Schmutzabweisend, aber leider auch eine Gefahr. SWR 1 Leute geht weiter mit dem Geologen Michael Reinhardt. PFAS werden in der Natur nicht zersetzt. Das ist das große Problem dieses Stoffs.
Das ist das große Problem. Und im Vergleich zu anderen Stoffen oder Gefahrstoffen, mit denen wir es zu tun haben, diese zersetzen sich irgendwann mal in der Umwelt. Einfach die zerfallen an sich, also zerfallen einfach, beziehungsweise werden mikrobiologisch abgebaut oder abgebaut auch durch die UV-Strahlung in Gewässern. Und bei den PFAS ist es so, dieser Stoff wurde konzipiert und kreiert als eine Beschichtung, die sehr extremen Bedingungen ausgesetzt wird. Mhm. Und das heißt, man suchte im Ursprung einen nahezu unendlich haltbaren Stoff. Und den fand man, indem man einfache Kohlenstoffketten, also organische Säuren, wie wir sie kennen, vielleicht von der Essigsäure oder Buttersäure ist vielleicht ein Begriff. Und bei diesen Molekülen, das ist eine Kette an Kohlenstoffatomen und die haben rechts und links, man kann sich das vorstellen, wie Arme. Da sind Wasserstoffe dran. Und wenn man diese Wasserstoffe ersetzt durch Fluor, entsteht eine Verbindung, die als nahezu nicht knackbar, will ich mal unfachmännisch sagen, gilt.
Also das heißt, die es auch mit hohen Temperaturen aufnehmen kann zum Beispiel?
Richtig, genau. Die ist sehr temperaturbeständig. Diese Stoffe werden erst zersetzt bei Temperaturen um 1100, 200, 300 Grad Celsius. Diese Stoffe werden auch nicht abgebaut durch Mikroorganismen. Und zerfallen auch nicht. Und deswegen nennt man es im amerikanischsprachigen Raum auch Forever Chemicals.
Die Ewigkeitschemikalien.
Die Ewigkeitschemikalien.
Genau, und es taucht auf, wir hatten zwar eben schon so die Haushaltsprodukte genannt, aber in Pflanzenschutzmittel, im Klärschlamm, im Löschschaum, auf den wir auch noch später eingehen wollen. Das heißt also, so kommt PFAS in den Wasserkreislauf und auch in die Nahrungskette. Und damit dann halt auch PFAS irgendwann in unser Blut, in das menschliche Blut, in den menschlichen Körper. Welche Folgen gibt es da für uns?
Richtig. Und man muss vielleicht sagen, nicht jedes PFAS ist eine große Stoffgruppe. Man sagt vielleicht 20.000, 30.000 Einzelstoffe. Und wir reden von den gut löslichen Stoffen, also wasserlöslichen Stoffen, die zum Beispiel in Löschschaum verwendet werden. Und man hat mit diesen Stoffen dann Erfahrungen gesammelt, wie zum Beispiel in diesem eben schon erwähnten Fall in Parkersburg. Und dort war es so, dass im Laufe des Gerichtsprozesses eine sogenannte epidemiologische Studie durchgeführt wurde an 68.000 Menschen. Das ist für eine solche toxikologische Studie eine gigantische Anzahl und hat festgestellt, dass diese Stoffe schon in sehr geringen Konzentrationen wirken. Und bekannt sind Auswirkungen wie in höheren Konzentrationen Leberkrebs, Erhöhung auch des Cholesterinspiegels. Aber was ich persönlich, was mich immer noch fasziniert hatte, das hatte ich gehört auf einem Vortrag von einem Toxikologen, der sagte dann, ja, man hat dann festgestellt, dass die Mädchen, also in Perkersburg, ein Jahr später in die Pubertät gekommen sind. Und okay. das zeigt eigentlich, wie weitgehend dieser Stoff in unseren Hormonhaushalt eingreift.
Ja. Und man muss ja auch unterscheiden, es gibt ja dann, Sie hatten schon gesagt, dass wir es mit mehreren Stoffen zu tun haben. PFAS-Varianten sind dann etwa PFOR oder PFOS. Und PFOR laut WHO krebserregend, in der EU schon streng reguliert. Das gleiche gilt auch für PFOS, möglicherweise krebserregend. Ja. Da ist es anscheinend noch nicht ganz geklärt. Das heißt also, man ist diesem Stoff, den es seit den 1960er Jahren gibt, immer noch intensiv auf der Spur und weiß noch längst nicht alles darüber.
Man weiß noch nicht alles. Inzwischen weiß man sehr viel über diese bekannten Stoffen wie POS, PFOA. Aber man hat eine Stoffgruppe und innerhalb dieser Stoffgruppe auch der Stoffe, die man in unserer Lebensumgebung findet, sind teilweise die toxikologischen Daten noch nicht endgültig geklärt.
PFAS sind nicht nur bei uns zu Hause im Backpapier oder in Kosmetika zu finden, sondern eben auch schon angesprochen im Löschschaum der Feuerwehr. PFAS-Experte Michael Reinhardt ist weiter zu Gast in S-Ferns Leute. Ist dieser Löschschaum vielleicht die größte PFAS-Umweltsünde?
Ja, also man kann sagen, dass wahrscheinlich nach jetzigem Stand der Löschschaum zu den meisten Grundwasser- und Bodenverunreinigungen führt.
Warum steckt PFAS im Löschschaum? Was macht diese Kette dort?
Ja, man hatte die diese florierten Verbindungen schon erfunden zu Imprägnierzwecken. Und dann brannte im Jahr, ich glaube 68 war es, ein amerikanisches Kriegsschiff ab. Bis, ja, also vollständig, also ein Milliardenschaden noch aus heutiger Sicht. Und die US Navy gab dann in Auftrag, ein Löschmittel zu entwickeln, mit dem solche großen Flüssigkeitsbrände löschbar sind. Und dann erinnert man sich an die, ja, unsere jetzige Ewigkeitschemikalie, die sehr beständig ist. Und diese wirkt, in einer bestimmten Form, also wie PFOA oder PFOS, wie ein, fachtechnisch ausgedrückt Tensid, also wie eine Seife, quasi wie Spüli, und hat zwei Eigenschaften. Man kann damit Schaum bilden, der sehr beständig ist, und so war der Löschschaum geboren.
Der dann sozusagen das Feuer einbindet und es dadurch dämmt und erstickt.
Genau.
Ein anderer Schaum, der macht uns dann allerdings mehr zu schaffen, wenn wir an den nächsten Urlaub denken, an der Nord- oder an der Ostsee, Meeresschaum nämlich. Der ist auch PFAS-haltig.
Ja, das war vor kurzem in den Nachrichten. Und das hängt damit zusammen, dass PFAS inzwischen überall in der Welt auffindbar sind. Also bis zur Arktis im Meer in verhältnismäßig geringen Konzentrationen, aber natürlich im Schaum vor den Küsten reichern sich diese PFAS an, und zwar an den Oberflächen des Schaumes. Also der Schaum, um allen die Sorge zu nehmen, den man findet an der Küste, das ist nicht PFAS, sondern das ist normaler organischer Schaum, aber es findet hier eine gewisse Anreicherung statt.
Und mit einem hundertfach höheren PFAS-Gehalt als unsere Grenzwerte, die wir sozusagen haben, um das mal in ein gesundes Verhältnis zu bringen, weil ich komme mir vor, als würde ich hier so eine Dramasendung draus machen. Es ist ein wirklich schädlicher Stoff, gar keine Frage, aber wir müssen jetzt nicht zu Hause bleiben und einfach vor lauter Panik nicht mehr das Haus verlassen.
Nein, das sicherlich nicht. Es ist eine Herausforderung, mit diesem Stoff zukünftig umzugehen, mit den Verunreinigungen, die es jetzt nun mal leider gibt, diese zu reparieren, die Ressource Grundwasser wieder herzustellen. Aber das Positive, wenn es etwas Positives gibt, ist, es wurde erkannt, es wird etwas getan.
Wir haben in Deutschland 6 Industriestandorte, an denen PFAS produziert wird. Einer davon ist in Bad Wimpfen, in Baden-Württemberg. Ist an diesen Standorten, rund um diese Standorte, die Belastung automatisch, was PFAS angeht, am höchsten? Oder besonders hoch?
Ja, das kann man nicht generell sagen. Was bekannt ist, ist aus dem Bayerischen, dort war auch ein Standort, dass dort eine sehr großflächige Bodenbelastung entstanden ist über einfach Emissionen aus dem Rauchgas, aus dieser Herstellung, die ein sehr großes Gebiet verunreinigt haben. Das ist in diesem Ausmaß sicherlich nicht zu erwarten.
Rund 1500 Orte allein in Deutschland sind einer Recherche nach PFAS verschmutzt. Diese Ewigkeitschemikalie ist weiter unser Thema in SWR1 Leute mit dem Geologen Michael Reinhardt. Wenn in Deutschland von 300 PFAS-Hotspots gesprochen wird, wie sieht dort die Verunreinigung aus? Da muss es ja besonders schlimm sein.
Ja, also wenn man von, ist es natürlich immer die Frage, was bezeichnet man als Hotspot, aber es gibt massive Verunreinigungen durch Großbrände zum Beispiel, bei denen halt viel Löschschaum eingesetzt wurde, und dieser Löschschaum hat die Eigenschaft, dass er auch in den Boden eindringt mit dem Niederschlagswasser, was auf dem Boden dann aufregnet, dann versickert bis in den Grundwasserbereich hinein und im Grundwasser dann weiter transportiert wird. Und die PFAS sind leicht löslich und werden dann mit dem Grundwasser weitertransportiert. Und anders als andere Stoffe bauen sich diese PFAS nicht ab, sondern werden so lange weitertransportiert im Grundwasser, bis sie sich natürlich verdünnen oder halt ins nächste ins nächste Gewässer gelangen oder halt ins nächste Wasserwerk, das dann aber natürlich ein Problem hat.
Und besonders gefährdet sind dann Areale wie ein Flughafen, wo viel Löschschaum zum Einsatz kommen kann, oder auch ein Armeegelände.
Ja, zum Beispiel, also überall dort, wo auch geübt wurde. Also entweder bei Großbränden oder halt dort, wo Betriebsfeuerwehren oder Flughafenfeuerwehren waren und diese mussten üben. Und dort gab es dann die Übungsplätze, wo dann regelmäßig natürlich auch mit diesen Schäumen geübt wurde. Und damals war die Gefährlichkeit nicht bewusst und entsprechend sind über die Jahre hinweg diese Stoffe dann in den Boden und auch dann natürlich darüber ins Grundwasser vor allen Dingen gelangt.
Was ist mit Klärwerken? Haben die PFAS auf dem Schirm? Also können die es sozusagen auffangen?
Ja, also die Klärwerke, dort hat man PFAS auf dem Schirm und inzwischen werden auch immer mehr Klärwerke, es sind schon eine Reihe an Klärwerken ausgerüstet mit der sogenannten vierten Reinigungsstufe. Das ist einfach ein Filter, der im Klärwerk noch nachgeschaltet wird, der diese Stoffe dann aus dem Abwasser auch hinausfiltert.
Okay, weil in der Vergangenheit war es so, dass der Klärschlamm aus den Klärwerken gerne dafür genutzt wurde, um den Ackerboden zu düngen.
Das ist richtig und in dem Klärschlamm sind auch Anteile an PFAS vorhanden, die dann aus dem Abwasser stammen, zum Beispiel aus der Textilwäsche. Diese Konzentrationen sind aber lange nicht so groß und so hoch wie die Belastungen aus Löschschäumen zum Beispiel oder anderen industriellen Anwendungen.
Also das heißt, auf einem Acker oder ein Acker, der mit Klärschlamm gedüngt wurde, behandelt wurde, das heißt jetzt nicht für mich, dass ich von dem kein Gemüse mehr essen sollte, weil der Grenzwert nicht erreicht ist.
Nee, das heißt es nicht. Und diese Sachen wurden auch untersucht, insbesondere die Klärschlammaufbringungen. Das kann ich sicherlich nicht für alle Fälle in Deutschland sprechen.
Das ist schon klar.
Ja, aber bei den Untersuchungsergebnissen, die ich gesehen habe, das sind dann eher, wir bezeichnen es als Hintergrundbelastung. Die Belastungen sind relativ sehr niedrig, also dass man unbedenklich dort Gemüse, Obst anbauen kann.
Welche PFAS-Dosis wäre denn für den Menschen dann gefährlich? Kann man das irgendwie in Zahlen packen?
Ja, ich will es mal versuchen, an dem Beispiel Trinkwasser zu erläutern. Mhm. Und im Jahr 26 und 28 werden die Werte nochmal erniedrigt für Trinkwasser. Und dann sind 4 Nanogramm pro Liter erlaubt. Das heißt unbedenklich für den menschlichen Konsum. Und man kann sich das vorstellen, 4 Nanogramm pro Liter entsprechen 4 so mittelgroßen Salzkörnchen, aufgelöst in ein großes Schwimmbecken mit Olympiamaßen, 25 Meter lang, 25 Meter breit, 50 Meter lang, 2 Meter tief. Und das entsprechen dann praktisch einem Nanogramm oder diesen 4.
Also 4 Salzkörner sozusagen
auf ein
großes Schwimmbecken.
Richtig, okay. Genau. Wobei es sind 20 Nanogramm, fällt mir gerade ein.
Der Geologe Michael Reinhardt ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Sie sind Leiter der Abteilung Altlasten- und Flächenrecycling bei der Ingenieur- und Beratungsgesellschaft Arcadis. Wann würde ich Sie kontaktieren?
Ja, Sie würden mich dann kontaktieren, wenn Sie ein Anliegen haben, zum Beispiel eine Untersuchung durchführen zu wollen im Hinblick auf eine vermutete Belastung. Oder Sie würden mich kontaktieren als jemand, der eine Belastung auf einem Grundstück hat, die es dann zu beseitigen gilt. Oder Sie würden mich kontaktieren, wenn Sie zum Beispiel ein Wasserwerk betreiben und jemanden suchen, der auf die Suche oder beziehungsweise Suche geht nach der Ursache von PFAS-Verunreinigungen oder Ihre Reinigungsanlage für PFAS plant.
Ja. Oder wenn ich Sie als Experten für PFAS in meiner Radiosendung haben möchte.
Oder so.
Seit 2023 haben wir in Deutschland PFAS-Grenzwerte für Trinkwasser, die aber erst ab dem nächsten Jahr dann wirklich greifen. Wird es dann für Sie und Ihre, ich sag mal, Reinigungsarbeiten einfacher oder gibt es noch so viele historische Fälle aufzuarbeiten?
Ja, das ist ein Wunderpunkt, die historischen Fälle oder wir sagen die Verdachtsfälle. Man muss eins sehen, wenn die Werte verringert werden, also die zulässigen Werte fürs Trinkwasser, dann sind die Wasserwerke in der Pflicht zu reinigen, wenn entsprechend die Werte dann höher liegen würden. Mhm. Und im Fall Rastatt, der großflächigen Belastung, ist es so, dass dort jetzt schon das Wasser in den Wasserwerken gereinigt wird und auch bekannt ist, was für einen Aufwand das bedeutet. Und um das in Geld auszudrücken, man bezahlt also in Rastatt etwa 50 Cent mehr für den Kubikmeter wegen der PFAS-Belastung, als es sonst erforderlich wäre. Und wenn zusätzlich jetzt die Werte noch verringert werden, kann der Aufwand steigen. Vielleicht wird es dann in Richtung 1 Euro gehen. Und dann als zweiten Punkt gibt es eine Erhebung eines Analyselabors, eines Analyseunternehmens, das in Mittel- und Ostdeutschland 3000 Analysen aus Wasserschutzgebieten analysiert hat und in 30% der Fällen PFAS gefunden hat. Teilweise in sehr niedrigen Konzentrationen. Und da stellt sich die Frage, wenn tatsächlich in Deutschland bei 30 oder 50% der Wasserwerke eine Reinigung erforderlich wäre, dann sprechen wir auch von einem gewissen volkswirtschaftlichen Risiko, das dann pro Jahr bei 1 bis 2 Milliarden Euro zum Beispiel liegen kann. Und wir sind in Kontakt mit den Wasserwerksbetreibern und einige sagten und berichteten, dass sie in Spuren PFAS messen und gerne wissen wollten, ob quasi die Lawine auf sie zurollt, ob da mehr kommt. Mhm. Und fragten dann bei den entsprechenden Kommunen an und die sagten, naja, wir haben zwar ein Kataster, ein Verdachtsflächenkataster, da sind PFAS aber noch nicht berücksichtigt. Und ich denke, das ist etwas, was man ganz dringend deutschlandweit nachholen muss.
Auf den Fall Rastatt kommen wir gleich noch ausführlich zu sprechen. Deutschlandweit gibt es eben nicht überall in jedem Bundesland ein PFAS-Monitoring, dass diese Fälle halt aufgelistet werden. Ist es am Ende auch eine Kostenfrage, PFAS-belastete Böden zu reinigen? Eine Studie des nordischen Ministerrates schätzt die Kosten allein für Europa auf 17 Milliarden Dollar. Die jährlichen Kosten für die Behandlung der gesundheitlichen Folgen in Europa liegen dieser Studie nach sogar noch mal höher. Das ist natürlich ein Punkt, der dann alle trifft.
Das ist ein Punkt, der alle trifft und das ist ein Punkt, bei dem man einfach systematisch vorgehen muss. Man kann nicht in der Fläche alles sanieren. Dazu sind diese Belastungen teilweise zu groß, wie in Rastatt, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen darauf. Man muss systematisch da dran gehen und dann auch systematisch die Fälle vorziehen und priorisieren, bei denen dann zum Beispiel eine Wasserversorgung betroffen sein kann oder sein wird in der Zukunft.
Um Beispiele für PFAS-verseuchte Böden zu finden, müssen wir gar nicht so weit schauen. Eine Umweltkatastrophe hier bei uns in Baden-Württemberg hat es im Raum Rastatt in Mittelbaden gegeben. Es wären's Leute, geht weiter mit dem Geologen Michael Reinhardt. Sie wären mir ins Wort gefallen, wenn die Formulierung Umweltkatastrophe schon zu stark gewesen wäre, oder?
Das wäre ich, aber ich falle Ihnen nicht ins Wort.
Das ist gut. Sie waren dort vor Ort. Sie kennen diesen Fall sehr genau. Was ist da passiert? Sie haben eben schon angesprochen, aufgrund von Papierschlamm sind Böden gewässert worden oder gedüngt worden und dadurch dann auch verunreinigt worden.
Ja, und da muss ich vorausschicken, ich muss, weil dort natürlich noch Gerichtsverfahren laufen, immer das Wort mutmaßlich in den
Das hatte ich dann jetzt vergessen.
In den Mund nehmen. Also mutmaßlich ist es so, dass Reste und Abfälle aus der Wasserreinigung der von Papierfabriken auf Felder verbracht wurden. Die Ursache oder der Grund war, dass diese Papierschlämme, also gepresste Schlämme, man darf das sich nicht vorstellen so als flüssiger Schlamm, sondern das waren feste Stoffe, für die gab es keine Entsorgungsmöglichkeit mehr auf Deponien. Die Regelungen hatten sich dort geändert und dann wurde mutmaßlich dieses Material auf die landwirtschaftlichen Flächen gebracht und offensichtlich oder mutmaßlich war dort auch PFAS-haltiger Papierschlamm oder Papierschlammreste vorhanden, die flächig aufgebracht wurde. Und das führt jetzt dazu, dass mehr als 1100 Hektar landwirtschaftliche Fläche dadurch belastet sind. Das ist eine so große Fläche und auch die dadurch verursachten Schäden sind so groß, dass also auch dieser Fall international in der Fachwelt bekannt ist als Rastatt-Case, also der Rastatt-Fall. Ja. Bis nach Australien, USA kennt die Fachwelt den Rastatt-Fall. Und diese belasteten Flächen haben jetzt zwei Auswirkungen. Einmal ist es nicht möglich, alle Pflanzen dort anzubauen, weil man festgestellt hat, dass PFAS dann auch in die Feldfrüchte gelangten, nicht in alle. Daraufhin wurde sofort reagiert und das Landwirtschaftsministerium hat das untersucht. Inzwischen ist klar, welche Pflanzen angebaut werden können, welche nicht. Mhm. Es findet dann auch ein vor der Ernte immer auf diesen Flächen ein sogenanntes Vorerntemonitoring statt, wo die Feldfrüchte untersucht werden, um halt den unbedenklichen Verzehr dann auch gewährleisten zu können. Und es hat natürlich Auswirkungen auf das Grundwasser.
Sie sehen mich leicht irritiert, weil wenn ich jetzt höre, dass da halt trotzdem noch Pflanzen angebaut werden und Gemüse, was wir dann eventuell essen, dann finde ich das leicht verwunderlich, weil ich bin jetzt davon ausgegangen, dass diese Böden abgetragen werden.
Nein, die werden nicht abgetragen. Es war am Anfang, als dieser Fall ins aufgerollt wurde und es das gesamte Flächenausmaß noch nicht bekannt war, tatsächlich die Rede davon, das geflügelte Wort, wann rollen die Bagger.
Ja.
Aber jedem ist klar, wenn ich dann von 1000 Hektar spreche, dass ich nicht 1000 Hektar, also 10.000 Quadratmeter abtragen kann bis vielleicht einen Meter Tiefe. Wohin mit dem Boden? Mhm. Ja, was tun damit?
Ich hatte eben ganz plakativ gesagt, eine Waschanlage für verseuchte Böden, wo Sie mir schon große Augen zuwarfen, wo Sie sagten, die gibt's jetzt so nicht. Aber was machen Sie tatsächlich mit verseuchten Böden, dass die eben gereinigt werden? Mhm. Was kann man machen? Was passiert in Rastatt? Wird es da jemals einen PFAS-freien Boden dann wieder geben?
Also in Rastatt selber, also zu der Waschanlage will ich gleich nochmal sagen, die gibt's tatsächlich, aber nicht in Rastatt.
Okay,
in Rastatt wird allein wegen der Größe mit aller Wahrscheinlichkeit keine Komplettsanierung möglich sein. Das ist eigentlich der schieren Größe dieser Belastung geschuldet. Was man anstrebt, ist zu schauen, ob es Hotspots gibt, ob es Sinn macht, einzelne Bereiche aus der Belastung rauszunehmen, zu sanieren. Aber es ist tatsächlich nicht möglich, diese Böden zu waschen. Ja, also das Waschen, das liegt ja fast auf der Hand.
Ja.
Auch weil, wenn man bedenkt, dass diese Stoffe ja auch ganz gut löslich sind. Nur ist zum Beispiel in Rastatt ist der Boden lehmhaltig. Ja, das kriege ich nicht hin. Aber wo es funktioniert, ist in Norddeutschland zum Beispiel. Dort gibt es eine große Waschanlage, bei dem der dort anstehende verunreinigte Sand, das ist so ein typischer Feinsand, den man dann auch am Strand findet, also so in der Art und Weise. Und dort wird er tatsächlich gewaschen, ja, der gewaschene Sand wird wieder eingebaut und das Waschwasser, aus dem Waschwasser wird dann die PFAS dann abgeschieden und dann entsorgt.
Der Fall Rastatt, ist das der schlimmste Fall an PFAS-verunreinigten Böden, den Sie bisher gesehen haben?
Ja, das ist so. Allein wegen der schieren Größe und vor allen Dingen der Auswirkung dieses Falles. Man kann sagen, dass also dieser Fall betrifft die Hälfte des Landkreises Rastatt und einen Teil der Stadt Baden-Baden. Und in diesem Bereich sind alle Wasserwerke betroffen. Das sind 7 Wasserwerke, die betroffen sind und die entsprechend jetzt ihre Reinigungsstufen erweitert haben. Und die Fläche ist immens des Grundwassers, das belastet ist. Und das Tragische ist, dass diese Belastung in einem Grundwasserleiter vorhanden ist oder einem Teil des Grundwasserleiters vorhanden ist, der als einer der größten zusammenhängenden Grundwasserleiter in Europa gilt, nämlich der Grundwasserleiter im Rheintalgraben.
S-Bahns Leute geht weiter mit dem Geologen Michael Reinhardt zum Thema PFAS. Diese Kohlenstoffkette, die fett, Wasser, schmutzabweisend ist. Wir können ja mal ganz kurz so ein bisschen gesetzesmäßig werden. Warum tut sich Deutschland, warum tut sich die EU so schwer mit einem generellen PFAS-Verbot?
Ja, also man begann, nachdem klar wurde, dass insbesondere die Stoffe PFOA und PFOS sehr toxisch wirken, dass ein Verbotsverfahren dann anzustrengen, das dann auch relativ schnell, also für EU-Verhältnisse, schnell durchgeführt wurde. Dann wurde aber auch klar, dass es sich immer um Einzelstoffe handelte. Und diese PFAS selber bilden eine Stoffgruppe von 10.000 Einzelstoffen. Und wenn man jetzt einen Stoff nach dem anderen verbieten wollte, dann würde das ja rechnerisch jetzt hunderte Jahre fast dauern. Ne? Und daher haben nun die Länder, also das waren Deutschland, die Niederlanden, die nordischen Länder, Dänemark, Schweden, Norwegen, ein Beschränkungsverfahren angestrengt, das 2023 in der EU dann eingereicht wurde und das zum Ziel hat, die Einsatzbereiche, die jetzt nicht unbedingt erforderlich sind, also wie zum Beispiel in Cremes und in Ähnliches zu beschränken oder dann zu verbieten und durchaus zuzulassen, dass PFAS in wesentlichen Produkten weiterverwendet werden kann, vielleicht mit langen Übergangsfristen. Und das ist der Hintergrund. Das heißt, es passiert was, aber wir sind in einem EU-weiten Verfahren, das natürlich auch die ganze EU betrifft.
Und vielleicht manchmal auch ein bisschen zu ungeduldig, weil dann leider solche Dinge halt auch ihre Zeit braucht, bis sie den ganzen Weg bis zu einem wirklich handfesten Gesetz brauchen.
Richtig. Und es ist natürlich so, dass man der Industrie, die das natürlich sieht, auch Zeit geben muss, ihre Produkte umzustellen.
Und es gibt wahrscheinlich auch eine Lobby.
Und es gibt eine Lobby.
Die Pfanne, die haben wir jetzt schon häufig erwähnt, ist vielleicht so das bekannteste PFAS-Produkt, wo jeder von uns vielleicht eine zu Hause hat. Ich habe mir tatsächlich letztens eine PFAS-freie Pfanne gekauft, musste allerdings auch lange suchen. Es gibt ja andere Anti-Haftmaterialien. Nur ob die jetzt besser sind, weiß ich ja dann auch nicht, oder?
Ja, also das weiß man natürlich nicht. Man kann dann sagen, es ist PFAS-frei. Ja. Aber es stellt sich natürlich die Frage, was verbirgt sich dann dahinter? Allerdings ist es so, dass die Industrie, das ist zumindest mal unser Eindruck, sehr viel mehr Wert legt auf die Verwendung, also die Vermeidung, dass so etwas wieder passiert. Und dahinter stecken natürlich neben dem Gesundheitsschutz natürlich auch die finanziellen Risiken, die durchaus von der Industrie gesehen werden. Denn die großen Hersteller, die PFAS hergestellt hatten oder auch die Teflon hergestellt haben als Produkt von PFAS, Teflon ist ja eigentlich Markenname, die tragen natürlich in Milliardenhöhe die Kosten für die Schäden, die verursacht wurden.
Jetzt beschäftigen Sie sich fast seit 20 Jahren intensiv mit PFAS. Leben Sie in einem PFAS-freien Haushalt?
Vermutlich mal nicht. Und das hängt damit zusammen, dass es keine Kennzeichnungspflicht gibt für diese Stoffgruppe der PFAS, weil es auch so sehr umfänglich ist. Allerdings schaue ich, meine Frau auch, wenn man etwas kauft, also wie jetzt eine Pfanne, dann stehen wir vor dem gleichen Problem wie Sie. Man guckt dann, naja, es gibt keine Kennzeichnungspflicht, aber dann schauen wir so lange, bis irgendwo halt draufsteht, PFAS-frei. Das betrifft auch Textilien zum Beispiel.
Schlussrunde in SWR1 Leute mit dem Geologen Michael Reinhardt und wir kommen auf die Reaktionen der SWR1-Hörerschaft. Da hat Ewald Thoma aus Leonberg geschrieben, wird PFAS auch als Mikro- oder Nanopartikel in der Luft festgestellt? Wenn ja, gibt es Messungen, wie hoch die Konzentrationen sind? Hintergrund, dann dürften diese Partikel wohl über die Atmung in die Lunge auch ins Blut und damit potenziell in alle Organe gelangen. Die Luft ist immerhin unser wichtigstes Lebensmittel. Können Sie dem Mann Hoffnung machen?
Ja, ich kann ihm Hoffnung machen. Also PFAS in der Luft wurden bisher nicht festgestellt. PFAS findet sich, ich sag mal, im Staub, also im Hausstaub manchmal, wenn man einen entsprechenden Teppich hat, der vielleicht imprägniert ist, aber nicht als im Außenbereich in der Luft. Ja.
Imprägniert ist schon das nächste Stichwort, wenn wir auf verbrauchernahe Tipps eingehen. Imprägnierspray, was ich auch für meine Schuhe habe oder sonst irgendwie sowas, da sollte ich genau auch drauf achten, dass das eben nicht PFAS-haltig ist.
Richtig, also da gucke ich auch drauf und letztens habe ich den Schuhschrank ausgeräumt und aussortiert. Das war mal so eine ganze Box mit Schuhputzmitteln und alles eliminiert, wo bei den Inhaltsstoffen der Begriff Fluor auftauchte.
Hubert hat geschrieben und er fragt, warum muss Zahnseide eigentlich Wasser, Öl und schmutzabweisend sein? Das einmal Produkt Nummer 1 überhaupt.
Ja, das ist eine gute Frage. Vermutlich brauche ich eine gewisse Schmierung, um richtig in die Lücken reinzubekommen. Aber ob es unbedingt PFAS sein muss, sei mal dahingestellt, ja.
Und ein Produkt gibt es anscheinend, was unsere Hörer besonders beschäftigt. Kerstin Höflin, fangen wir mal mit an, aus Breisach hat geschrieben, diese Dinge sind doch nun schon alle länger bekannt. Warum wird nicht umgehend zumindest die Einwegverwendung verboten? Viele Menschen benutzen zum Beispiel das Backpapier, ohne sich bewusst zu sein, was sie der Umwelt damit antun. Ich finde das unverständlich und höchst frustrierend. Backpapier ist so ein Punkt. Kann ich ersetzen durch eine Backmatte?
Man kann eine Backmatte nehmen, die PFAS-frei ist zum Beispiel und die verwenden, weil man sagen muss, es muss nicht unbedingt jedes Backpapier PFAS enthalten. Aber es wäre schön, wenn natürlich die Hersteller dann das entsprechend auch draufschreiben würden.
Sie sagen halt, es gibt keine Kennzeichnungspflicht. Das macht dann die Suche danach noch ein bisschen schwieriger für uns Verbraucher. Herbie aus Weil am Rhein, der fragt auch, was das Backpapier angeht, wie sieht es denn bei einem Antihaft-Backblech aus? Ist da dieser Stoff PFAS dann auch drin?
Ja, also so in der Tiefe stecke ich nicht, aber es gibt vermutlich bei den Backblechen, das sind eher Keramiken, die verwendet werden. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass dort PFAS verbaut ist, in Anführungsstrichen.
Also Sie stecken nicht in jedem Produkt
Produkt drin,
ansonsten
genau.
In der Thematik PFAS natürlich schon.
Ja.
Wie Sie deutlich gemacht haben. Ivo Marusic hat geschrieben, mich würde interessieren, ob denn dann auch, weil wir es eben von Löschschaum hatten, Handfeuerlöscher dieses PFAS oder PFOR enthalten und ob diese dann ausgetauscht werden sollten.
Ja, man unterscheidet ja zwischen den Pulverlöschern und den Schaumlöschern. Also bei den Schaumlöschern in jedem Fall, also den älteren. Ich selber habe irgendwann mal in einer Verblendung auch Schaumlöscher für mich zu Hause gekauft und stehe jetzt vor dem Problem, wohin eigentlich damit? Habe da tatsächlich auch noch keine Lösung gefunden, aber diese sollte man nicht in den normalen Müll tun, sondern dann in diese Abfallsammelstellen für Sonderabfälle.
Und es gibt eine Frage von Petra aus Nagold, oder besser gesagt, sie sagt, bei der Produktion von PFAS schütten in Amerika, werden die Abfallprodukte in Flüsse geschüttet und Kühe und andere Tiere trinken es und sterben so. Das ist die Grundlage eines Hollywood-Films.
Ja, das ist der Hollywood-Film. Vielleicht zu der Aussage, also inzwischen hat die USA eine der strengsten PFAS-Regelungen, aber der Hollywood-Film heißt Vergiftete Wahrheit und hat diesen Fall zum Vorbild, ist relativ nah an der Realität dran, sehr spannend mit tollen Schauspielern und ist abrufbar in entsprechenden Mediatheken und kommt ab und zu auch im öffentlichen Fernsehen.
Roger hat geschrieben, guten Tag, ich hätte eine Frage zu PFAS. Wie verhält es sich mit Pfannen und Heißluftfritteusen, wenn sich da die Beschichtung löst? Besteht dann eine Gefahr für mich?
Also man hat Untersuchungen durchgeführt und man sagt, ab etwa 350, 360 Grad fängt langsam an, das PFAS abzudampfen. Aber diese Temperaturen erreicht man ja in der Regel nicht im Ofen oder auch nicht in der Pfanne, zumindest nach meiner Kenntnis.
Das kenne ich auch so. Michael Reinhardt, vielen Dank für die vielen Antworten, die Sie uns gegeben haben zum Thema PFAS. Und danke, dass Sie hier waren in SWR 1 Leute.
Vielen Dank.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute. Wir nehmen uns die Zeit.